bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Simplon, Tuterrain, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Thorsten, 2025, wie bist du denn gestartet in das Jahr?
Arbeitsreich. Mein ganzer Laden ist auseinander, alles ist kopfüber. Ich habe Staub im Haar und Muskelkater.
Du hast alles zerstört, oder?
Alles zerstört.
Ja. Dann erklär, glaube ich, den Zuhörerinnen mal, was du treibst.
Naja, mein Laden war schon seit 10 Jahren unverändert in Design und Optik und auch im Format. Und das ist lang genug, glaube ich, um das jetzt alles zu zerstören und was Neues sich zu überlegen.
Und das heißt das, du machst einfach alles hübsch und streichst neu oder machst du noch mehr?
Auch das heißt es. Also es gibt komplett neues Farbdesign, neue Farben. Es gibt einen neuen Teppichboden, es gibt eine neue Decke, es gibt neues Lichtkonzept, es gibt neue Möbel. Also quasi eigentlich alles.
Okay.
Und alte Fahrräder.
Und
es gibt natürlich auch neue Fahrräder. Also das Schöne war, wir haben natürlich, wir haben total Räumungsverkauf gemacht und haben ganz viele von unseren alten Fahrrädern jetzt verhökert, also wirklich zu einem, finde ich, hohen Rabatt verkauft. Das war einfach mal, um Liquidität zu gewinnen. Und der Räumungsverkauf ist gut gelaufen, hat auch Ende Dezember wirklich große Umsätze gebracht. Also natürlich war es der beste Dezember, den wir je gefahren haben. Und mit dem Ausverkauf haben wir dann auch ein positives Umsatzergebnis erzielt. Natürlich auf Kosten des Rohrtrages, ist ja klar, wenn man einen Ausverkauf macht mit Rabatten. Aber das war jetzt ein zeitlich befristeter 10 Tage langer Ausverkauf mit Rabatten bis zu 70%.
Aber da stecken ja schon wieder ganz viele Fragen für mich drin in der Aktion. Vielleicht mal die allererste. Offensichtlich kannst du deine Kunden und Kundinnen doch noch erreichen, auch mit so einer Ausverkaufsaktion. Das hat ja offensichtlich geklappt. Also was sehr manche bestreiten, dass das noch funktioniert in Zeiten, wo so viele Rabatte angeboten werden.
Ja, wir haben Kunden und Kundinnen erreicht, aber wir haben auch ganz viele Menschen erreicht, die wir hier noch nie gesehen haben. Also wir haben gerade für die E-Bike- und Fahrradverkäufe ganz viele Neukunden angelegt. Also es sind Leute, die noch nie vorher in unserem Laden waren, die jetzt auf einmal gekauft haben.
Und wisst ihr, wie ihr die erreicht habt?
Ja, wir haben Statistik darüber geführt, wie sie zu uns in den Laden gekommen sind. Das war relativ unterschiedlich. Social Media und Presse, glaube ich. Also wir haben tatsächlich eine klassische Zeitungsanzeige. Ja, klassisch kann man gar nicht sagen. Es war so eine Umschlagseite. Da waren wir sehr zufrieden mit. Das ist ein Format, wo eine ganze Zeitungsseite halb um die Zeitung drum gelegt wird.
Ah, okay.
Und das ist natürlich extrem auffällig, weil sperrig und weglegen und oder am Anfang der Zeitung lesen und am Ende der Zeitung lesen, wenn du die Zeitung nicht auseinanderpflückst. Und wenn du die auseinanderpflückst, dann hast du das Ding in der Hand. Also das war schon ganz gut.
Also das heißt, ihr habt, wenn ihr die Kunden befragt habt, habt ihr die Rückmeldungen bekommen, dass sie darauf reagiert haben?
Wir haben auch Radiowerbung gemacht, aber für Radiowerbung haben wir wenig Rückmeldung gekriegt.
Okay.
Ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie maßgeblich die Radiowerbung dafür war, dass wir einen guten Erfolg hatten. Aber die Rückmeldung kam halt nicht so häufig.
Naja, wenn man das alles immer genau wüsste und auch genau nachvollziehen könnte, dann wäre das ja auch, würde man ja auch wirklich eine Formel haben, mit der man ganz viel Geld verdienen kann. Aber gut erstmal zu wissen, dass auch klassische Zeitungswerbung offensichtlich noch funktioniert.
Ich glaube ja, wenn sie groß genug und auffällig genug ist. Das haben wir schon oft festgestellt. Wir haben ja auch öfter mal Zeitungswerbung oder wir machen die relativ selten, muss ich ganz ehrlich sagen, aber manchmal sind wir sehr unzufrieden und manchmal sind wir tatsächlich zufrieden.
Okay, und das heißt, die Größe oder der Umfang spielt da auch eine Rolle. Und wahrscheinlich das Eingebundensein in eine Kampagne. Also das klingt ja auch danach. Das heißt, wenn eine Radiowerbung kommt und du liest dann Zeitung und das taucht wieder auf, dann gibt es ja wie so einen Wiedererkennungseffekt. Also ich glaube, so ein Eingebundensein in eine Kampagne ist auch wichtig.
Ja, Newsletter, Social Media, das muss natürlich überall laufen, das ist klar. Ja. Und das muss natürlich auch in einem Guss sein und flüssig miteinander verbunden sein, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Also du musst auf allen Kanälen erreicht werden.
So, dann haben wir aber, ich habe ja gesagt, es gibt ja mehrere Themen, die mir da gleich einfallen zu. Das zweite wäre ja, du machst den Laden neu, machst den hübsch, streichst nochmal die Wände neu, sagst auch, du hast neue Möbel, aber bleibt es konzeptionell dann das Gleiche oder änderst du auch was am Konzept?
Ne, ich ändere auch was am Konzept. Sonst wäre es mir, glaube ich, zu wenig. Also, wir müssen mal ganz ehrlich sein, man muss nicht, glaube ich, alle 10 Jahre den Laden umbauen. Ich musste jetzt die Baustelle aufreißen, weil die Vermieterin eine große Baustelle hatte und deswegen wäre der Laden sowieso für 2 bis 3 Wochen eine reine Baustelle mit Maurerarbeiten und Decke abreißen und gewesen. Das heißt, wir hätten sowieso umbauen müssen. Und ob der Teppich dabei in Mitleidenschaft gezogen worden wäre oder nicht und wie nachher der Laden ausgesehen hätte nach den Bauarbeiten, weiß man nicht so genau. Deswegen haben wir die Chance ergriffen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt eben nicht nach 12 oder 13, 14 Jahren einen neuen Laden, sondern jetzt haben wir gerade genau den Moment, wo wir die Chance ergreifen und dann auch alles neu machen.
Okay.
Und aber auch ein neues Konzept, ja.
Und das wäre?
Das Buzzword ist ja der dritte Ort. Also irgendwie reden ja ganz viele vom dritten Ort. Und das ist so, ich weiß gar nicht, ob es Marketing ist oder ob das tatsächlich einfach nur so eine Wunschvorstellung ist, den Fahrradladen zum dritten Ort zu machen. Aber ich finde die Idee dritter Ort total charmant. Ich bin hier in so einem Stadtviertel, wo sich Leute wirklich treffen können und auch miteinander ins Gespräch kommen könnten. Und dafür will ich eine Plattform bieten, eine echte Plattform. Also ich empfinde das oft so, dass bei vielen Ladenbauern der dritte Ort irgendwie 2 oder 3 Stühle sind und dann heißt es, jo, passt schon, da können die sich ja hinsetzen. So, das ist es nicht, glaube ich.
Es geht schon um Atmosphäre und um insgesamt so, dass das auch wirklich so wirkt und nicht nur optisch hergestellt ist. Also, dass die Abläufe auch so sind und dass die Leute sich auch eingeladen fühlen und so.
Ob das ja klappt oder nicht, das kann ich dir natürlich noch nicht sagen. Das werde ich dir in 1 oder 2 Jahren sagen können, ob wir es hingekriegt haben, dass die Leute sich wirklich bei uns treffen, verabreden, das als Start- oder Zielpunkt für ihre Radtouren oder für sonstige Sachen nehmen. Das wäre unser Ziel. Das ist unser Ziel. Und ob wir das hinkriegen, werden wir dann sehen.
Wir hatten gestern das zu dem Thema dritter Ort ganz spannend. Wir hatten gestern eine Bewerbung hier laufen, eine Bewerberin hier. Liebe Grüße an Sandra. Die hat für Rafa gearbeitet. Und Rafa hat ja in ihren Stores auch tatsächlich immer ein Café dabei und bietet ja sowas wie den dritten Ort. Das heißt Community, so eine Art Verein, Vereinsgefühl, Zugehörigkeitsgefühl und sowas. Und die hat hinter den Kulissen geguckt und hat gesagt, da wäre total spannend davon zu lernen, wie man sowas herstellt und sowas. Wir sind dann nicht, es ging ja um eine Bewerbung, wir sind dann nicht weiter drauf eingegangen, aber ich glaube, diese Rafa-Stores, die kriegen das ja gut hin, dass man so einen dritten Ort hat.
Also das funktioniert bei den Rafa-Stores, finde ich auch. Also manchmal, ich habe persönlich das Problem, dass die Hemmschwelle bei Rafa-Stores manchmal ein bisschen hoch ist. Also selbst als eingefleischter Rennradfahrer weiß ich immer nicht so genau, ob ich zur Community dazugehöre. Manchmal habe ich da so eine, ich fühle so eine Schwelle, aber grundsätzlich finde ich die Rafa-Stores extrem gelungen und ich finde, die Café-Atmosphäre ist eine echte Café-Atmosphäre und man könnte eigentlich die Community nutzen und da eintreten, aber eine gewisse Hemmschwelle ist da schon. Ich würde die versuchen, noch niedriger zu setzen. Ja.
Aber da hast du doch einen Anhaltspunkt. Deine Hemmschwelle oder die Hemmschwelle in deinem Laden muss geringer sein als bei Rafa. Geht mir übrigens genauso mit dem Rafa-Stores. Also ist auch nicht meins, aber ich weiß, was du meinst. Jetzt wollen wir ja nicht die ganze Zeit über deinen Umbau sprechen, aber was wir ja heute vorhaben, ist über die Chancen zu sprechen, also einen Chancenblick herzustellen. Was versprichst du dir denn davon, das Konzept umzubauen, die Farben zu ändern, neue Möbel? Also du guckst ja danach, neue Chancen zu ergreifen.
Ja, das ist schon richtig. Also ich glaube ja, dass die Chance schon auch die Innenstadt ist. Ich glaube schon, dass die Innenstadt der Ort zum Leben ist und sich auszutauschen und zu treffen. Und nicht nur für den Einzelhandel, nicht nur um einzukaufen und nicht nur um Essen zu gehen, sondern das muss ein bisschen mehr sein. Man muss auch eben kurze Verweilmomente haben. Und das muss gar nicht so eine Riesenaktion sein. Ich glaube, es reicht einfach mal eine Bank, wo man sich hinsetzen kann oder eben das Angebot zu schaffen, zu verweilen. Und ich glaube, da müssen alle Akteure in den Innenstädten wirklich noch eine ganze Menge mehr machen, als es im Augenblick ist. Es ist oft so, dass man nicht unbedingt eingeladen wird, noch mal ein bisschen zu verweilen in der Innenstadt.
Das heißt, du möchtest im Grunde die Menschen, die in der Stadt wohnen oder in die Stadt kommen, das sind ja bei euch ja auch eine Menge Touristen, möchtest du eine Aufenthaltsqualität bieten, dass die auch Lust haben zu schmökern, zu kaufen, zu verweilen und so weiter.
Ja, oder vielleicht sich einfach nur zu treffen, tatsächlich. Also wir werden ja Kaffee und Snacks verkaufen. Also wahrscheinlich ist das nicht lukrativ oder am Anfang nicht lukrativ, weil wir wahrscheinlich günstig in den Markt gehen. Aber grundsätzlich ist da ja auch eine Wertschöpfung zu erzielen sogar. Also selbst ohne das Klassische, was beim Fahrradladen stattfindet.
Ja, irgendwann wirst du zum Gastronomen, das sehe ich schon. Aber
das fürchte ich auch bald.
Das erinnert mich aber daran, ich war mal in Malmö in Schweden, war ich in der Stadt und bin da mit meiner Frau unterwegs gewesen. Und da gab es auch, wir waren auf der Suche nach einem Café und sind eigentlich in einen Möbelladen gegangen. Und der Möbelladen hatte einen Kaffee drin und das war total spannend, weil wir haben unseren Kaffee gekriegt, wir haben eine Pause gemacht und gleichzeitig haben wir dann gesagt, ach guck mal, hier gibt's ja lauter Sachen zu entdecken und also jetzt Kleinmöbel oder Deko-Sachen und sowas. Und das war eine total spannende Kombination. Da habe ich auch dran gedacht, das ist auch sowas wie ein dritter Ort, also dass man gerne sich aufhält und gleichzeitig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, konsumiert.
Genau, es ist ja auch nicht so, dass es völlig neu ist und dass es gar keine solchen Sachen gibt. Also in Hamburg habe ich auch ein Geschäft, wo ich weiß, dass es eigentlich von draußen fast wie ein Café aussieht, aber eigentlich ein Einzelhandelsgeschäft ist. Bekleidung, glaube ich. Und das Café funktioniert und der Laden funktioniert. Also es gibt ja solche Sachen und ich habe auch jetzt von Berlin gehört, dass es sogar eine Agentur gibt, die dritte Orte in Stadtteilen entwickelt. Ah. Also von daher, ich glaube, der Trend ist da, einfach mehr in den Innenstädten zu machen, mehr zu bieten als nur einkaufen. Und ich habe die Chance, sehe ich, und möchte versuchen, die zu ergreifen. Ob das klappt oder nicht, hängt natürlich viel davon ab, glaube ich, wie wir es umsetzen und wie die Leute das annehmen werden nachher. Da stecke ich dann nicht drin.
Da bin ich gespannt, wie Florian gleich welchen Blick er auf den dritten Ort hat. Vielleicht machen wir das auch mal zum eigenen Podcast-Thema. Hallo Florian, willkommen bei uns wieder im Podcast und im neuen Jahr. Bist du gut rübergekommen?
Vielen Dank für die Frage. Ja, ich bin gut rübergekommen. Ich habe ja mit dem Podcast geendet und jetzt starte ich wieder mit einem Podcast. Chancenblick heißt der. Ich glaube, das ist genau der richtige Titel für den Podcast, um das neue Jahr zu starten, gerade in der Radbranche.
Das ist genau unsere Absicht. Jetzt haben wir gerade mit Thorsten über seinen Ladenumbau gesprochen, über den dritten Ort. Kannst du denn sagen, was der dritte Ort für dich bedeutet, zumindest bezogen auf den Fahrradladen?
Also der dritte Ort heißt ja, dass man sich wohlfühlt, dass man gerne dorthin geht, dass man eine Art Community-Gedanke. Mein eigentlicher dritter Ort, wenn ich so drüber nachdenke, also neben zu Hause und neben Büro, ist eigentlich der ICE, weil ich bin ja sehr viel als Unternehmensberater unterwegs, auch mit Bahncard 100 und spule viele tausend Kilometer auf der Schiene ab und da ist mein dritter Ort tatsächlich der Zug und in dem ich auch viel arbeite, weil was den Laden anbetrifft, dritter Ort ist ja letztendlich nichts anderes als der Purpose-Gedanke, der Zweck, sich zu überlegen, wofür ein Laden da ist, was will ich damit bezwecken. Und das ist ja was ganz stark im Kommen ist. Das ist ja ein Riesenthema, sich wohlzufühlen, Erlebnis pro Quadratmeter, sagen wir immer. Und ich denke, ein dritter Ort, diesen Ansatz zu wählen, diese Strategie, ist tatsächlich eine absolut berechtigte und gute Strategie, den Kunden mehr ins Laden zu ziehen.
Jetzt klingt ja Erlebnis pro Quadratmeter sehr technisch. Und wenn man Erlebnisort haben will und sowas wie Community herstellen will, dann ist das ja eher ein weicher Faktor. Also erklär doch mal, was für dich Erlebnis pro Quadratmeter bedeutet.
Erlebnis kann vieles sein. Also wenn wir uns das auf die Fahrradbranche konzentrieren, dann haben wir das Thema Beratung. Also das ist immer so ein Schlagwort, jeder sagt Beratung, aber tatsächlich auf den Kunden zugeschnitten, ein sympathisches Gespräch führen, saubere Bedarfsanalyse, genau auf den Kunden eingehen, was er möchte und das für ihn dass der Kunde das bekommt, was er braucht oder sogar noch mehr. Das ist ein Thema. Wir haben einen entscheidenden Vorteil in der Radbranche. Wir handeln mit dem emotionalsten Produkt der Welt, mit dem Fahrrad. Das ist ja schon immer ein Erlebnis an sich. Und das wird natürlich im Rahmen von einem super Service, von der Werkstatt, das, was wir das letzte Mal hatten. Und wenn ich mich da wohlfühle, eben in einem Third Place oder im Ladenbau, dann ist das schon ein ganz starkes Erlebnis. Ein Erlebnis kann auch die Stadt drumherum sein, dass es vielleicht irgendwo ein Kaffee ums Eck geht. Ich selber bin ja nie mehr so ein Riesenfreund von großer Kaffeetheke. Ich habe gelernt, wir machen mit Ware Umsatz und wir müssen nicht noch Barista sein. Aber das sind die Dinge, die ich aufgezählt hatte, mir zu überlegen, wie kann ich den Kunden super abholen mit diesem tollen Produkt, was wir haben, das ist eigentlich schon ein Erlebnis.
Ja, da würde ich aber gleich an Thorsten weitergeben, der will ja Barista sein. Siehst du das anders, Thorsten?
Also grundsätzlich würde ich sagen, Uwe, sehe das gar nicht so ganz anders, wie Florian das sieht. Aber bei mir ist es eigentlich ein bisschen weiter. Ich will tatsächlich auch Kaffee ausschenken, aber es ist ganz bewusst auch in Kauf genommen, dass ich weiß, dass das natürlich Probleme bereitet. Aber ich habe zwei Geschäfte. Aber es geht gar nicht ja hier um meinen Laden, sondern es geht eigentlich darum, was die Chancen sind, wo die Chancen zu erkennen sind. Und dritter Ort, damit sind wir eingestiegen, aber es gibt auch noch so viel mehr, Florian. Du hast so viel mehr Chancen im Blick, oder?
Ich glaube, dass wir uns, wenn ich Chancen sehe und wenn ich mir den gesamten Handel anschaue, sind wir eine absolute Branche, die mit so viel Emotion, mit so viel Service kommen kann. Ich glaube, dass wir so viele Chancen haben im digitalen Bereich. Also ich denke an das Thema Kundenbeziehungsmanagement, CRM. Wir sind ja in sehr vielen Branchen in der BBE unterwegs und das, was Onliner machen oder Mode oder teilweise Sportverbände, die wir sehr gut kennen, den Kunde regelmäßig automatisiert anschreiben, wenn das Leasing ausläuft, wenn mal wieder eine Werkstattreparatur, eine Inspektion ansteht. Ich könnte jetzt hunderte von Dinge aufstellen. Das ist das Geburtstag des Fahrrads. Also da sind wir zumindest aus meiner Sicht noch nicht mal in den Kinderschuhen in der Radbranche. Das Thema Service zu inszenieren und Servicekommunikation darzustellen. Ich glaube auch, dass wir nach den Jahren des Verteilens wieder ins Verkaufen gehen müssen und vertrieblich denken. Ich glaube, dass wir sehr vorsichtig insgesamt beim Thema Werbung sind oder, wie sagt man immer so schön, Gießkannenprinzip Werbung verteilen. Da könnten wir viel, viel genauer sein. Das ist wieder das Thema CRM und das Thema auch Roherträge im Blick halten. Ich glaube, mein absoluter wichtigster Punkt dieses Jahr ist es bei diesen Preisabschriften stark das Thema Rohertrag zu schulen, Verkaufsargumente pro Qualität und versuchen, das zu vermeiden, ja, die Preisabschrift zu vermeiden.
Jetzt komme ich mal als der Fahrradhändler, der sagt, naja, aber meine Kunden wollen das gar nicht, dass ich denen sage, wann das Leasing ausläuft. Meine Kunden wollen gar nicht von mir Nachrichten haben. Ich will das ja auch nicht. Ich will nicht immer E-Mails von irgendwelchen Firmen kriegen. Mich nervt das total, wenn ich eine E-Mail von irgendeiner Firma kriege. Was sagst du den Kolleginnen und Kollegen, die so drauf sind? Also die sagen, ja, nee, meine Kunden wollen das ja gar nicht.
Also ich glaube, dass meine Kunden ist ja immer so ein Thema. Also viele Händler sagen immer meine Kunden. Ich glaube, der Kunde ist sehr volatil, beziehungsweise sehr hybrid. Er holt sich überall Angebote ein. Der Kunde, der ein hochwertiges Fahrrad kauft, der kann dann trotzdem bei Aldi einkaufen. Der Kunde wird heutzutage eben mit tausenden Messages und Newsletter und Eindrücken beschossen. Und der Kunde sucht sich sehr wohl aus, was er genau will. Und er kann sich immer noch, wenn es jetzt um das Thema Newsletter geht, beim Newsletter ganz konkret abmelden, zumal es ja auch um den Inhalt des Newsletters geht. Und ich glaube, das kann der sehr gut entscheiden und das sollten wir ihn offen lassen. Newsletter ist ein gutes Medium, wenn du darauf ansprichst oder generell das Thema CRM, weil ich wesentlich genauer aussteuern kann und weil es auch zum Beispiel Newsletter ein sehr günstiges Medium ist. Also von daher, ich bin bei einigen Newslettern angemeldet. Wenn es mir nicht mehr gefällt, gehe ich einfach raus. Das kann ja der Kunde selber entscheiden. Man sollte es aber probieren. Das sollte von vornherein diese Ausrede ist letztendlich eine vorgeschobene Ausrede aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, wenn ich das in Kollegengesprächen höre, dann ist es so, ja, jetzt soll ich auch noch Bescheid sagen, wenn das Fahrrad Geburtstag hat und dann noch ein Newsletter und dann soll ich auch noch Bescheid sagen, wenn das Leasing ausläuft und dann soll ich noch Bescheid sagen, wann der günstigste Zeitpunkt für eine Wartung ist und dann soll ich den vielleicht noch anrufen, wenn er schon 18 Monate nicht bei einer Wartung war. Das Argument, was ich dann oft höre, ist, ja, das nervt doch total, die sind doch total zu viele Nachrichten kriegen meine meine Kunden kriegen zu viele Nachrichten, wir sind alle genervt. Also das ist so das Argument, was ich immer als Gegenargument höre.
Ich glaube, es kommt auf den Inhalt an, es kommt natürlich auch auf die Häufigkeit an, und wenn es zugeschnittene gute Inhalte sind, die übrigens auch heutzutage automatisiert rausgehen, dann denke ich, ist das kein Problem. Wir alle müssen ja nur überlegen, wie viel Newsletter wir bekommen, beziehungsweise wie viel Werbeanstöße. Und wenn der Kunde genervt ist, kann er sich auch abmelden.
Ja, ich finde, das ist ja eine spannende Verbindung zwischen dem, was Thorsten macht mit seinem dritten Ort, und das, wie wir eingestiegen sind. Weil letztendlich geht es ja darum, eine Community zu bilden und die Kunden eigentlich immer im Kontakt zu halten. Ich erinnere mich an meine Ladenzeit, da war es einfach so, morgens Tür aufschließen, warten, wer kommt, und am Ende abends wieder zuschließen, und das war sozusagen der Job, der zu tun ist. Das ist ja vorbei. Also die Zeit ist ja wirklich auch, das ist kein erfolgreiches Konzept mehr. Also klar ist ja, du willst in Kontakt bleiben mit deinen Kunden, auch wenn du jetzt schon, wenn man behauptet, man kennt alle seine Kundinnen ganz genau, so, also man will im Kontakt bleiben, und das macht man nicht mehr nur an diesem einen Termin im Jahr, wo der oder die vielleicht vorbeikommen, sondern man macht es auch über den Newsletter. Und das hatten wir ja auch schon mal ausführlich besprochen, wie das funktioniert, hatten ja einen eigenen Podcast dazu. Da finde ich irgendwie, ist relativ klar, man bleibt im Kontakt und versucht irgendwie so eine Art Community herzustellen. Das ist es doch eigentlich.
Ich glaube, der Community-Gedanke ist ein Trend, vielleicht sogar ein Megatrend für die Zukunft. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen in demografisch-gesellschaftliche Themen, aber wenn Menschen immer mehr alleine wohnen und die Freizeit eine größere Rolle spielt, dann wird es wichtig, gerade in Verbindung mit Sport und mit dem Thema Fahrrad. Thorsten hat ja einen starken Qualitätsweg gewählt, wo er seine Kunden auch inhaltlich stark abholen will, mit Community, mit Third Place, mit Newsletter. Übrigens kann so ein CRM-System, das ist ja nicht nur Newsletter, ich kann ja auch hochwertige Kunden, das haben wir mal mit einem großen Verband erarbeitet, mit Printmedium anschreiben, also hochwertig. Ne? Also jemand mit hohem Kundenwert brauche ich ja nicht nur Newsletter schicken, sondern kann ihn auch direkt anschreiben. Was ich sagen will, das Größte oder das, was über allem steht, Thorsten hat einen Qualitätsstrategie, möchte die Kunden so abholen. Es kann auch sein, dass ich eine Preisstrategie möchte, mit viel Ware, mit viel Angebot, mit viel Auswahl und immer mit dem besten Preis. Da gibt es ja auch viele Marktteilnehmer, und alles hat seine Berechtigung. Und das ist das, was ich meine mit einer klaren Strategie, mit einer klaren Positionierung. Da haben wir auch zur VSF-Jahrestagung einen Vortrag gehalten, der Dominik und ich, dass jeder sich überlegen muss, wie möchte er am Markt agieren und wie möchte er das in der Endkonsequenz umsetzen. Und so wie das Thorsten macht, für sich, dass die Ableitung sind und die Maßnahmen, seinen Laden wieder komplett neu zu bauen und Third-Place-Gedanke reinzubringen, daraus leitet sich alles ab. Aber ich brauche eine klare Strategie und eine klare Positionierung. Und das kann eben auch das Thema sein, dass ich in Matcha Latte oder in doppelten Espresso serviere, klar.
Okay, Florian, jetzt hast du gesagt, Qualität oder ja, qualitätsorientiert ist eine Positionierung. Preisorientiert oder Masse ist eine Positionierung. Das sind so zwei, ich glaube, das fällt jedem sofort leicht, das nachzuvollziehen. Gibt es noch andere Positionierungen, die man einnehmen kann?
Ja, wir hatten mal als Erfa-Thema das Thema Wachstumsstrategien und Strategie an sich. Und es gibt natürlich auch Mischformen. Das sind jetzt zwei Extreme. Wir merken immer mehr, und ich spüre das auch so ein bisschen im Radbereich, dass die Mitte ein bisschen verloren geht. Also wir merken das im Modebereich, wir merken das im Sportbereich. Der Kunde geht stark Richtung Qualität oder Discount im Extrem. Natürlich gibt es auch verschiedene andere Strategien. Ich kann auch meinen Laden bis zum Schluss. Jetzt aktuell ist das Thema Kostensenkungsstrategie ganz wichtig. Habe ich eine Wachstumsstrategie? Habe ich eine Filialisierungsstrategie? Möchte ich die Mitte belegen, weil es in meinem Standort, wo ich bin, in meinem Markt, ist es nicht besetzt. Ich glaube, genau diesen Punkt, unserer Meinung nach, müsste sich jeder Händler alle zwei Jahre überlegen. Und wenn es nur ein Gespräch am Abend ist oder sich mal ein, zwei Tage rausnehmen, wir hatten letztens das Thema Hütte oder ich mache eine Fahrradtour, wie auch immer, und muss mir überlegen, ist es noch die richtige Strategie, die ich fahre. Und daraus leitet sich natürlich Ladenbau ab. Ware, Sortiment, Personal und so weiter und so fort. Bei einer klaren Qualitätsstrategie brauche ich auch qualitatives Personal, das ist klar.
Das sind dann die Abfolgerungen daraus, wenn ich mir klar überlegt habe, welche Positionierung ich einnehmen möchte. wir hatten Qualität, wir hatten Preis. Jetzt habe ich, wenn ich über VSF-Händler nachdenke oder VSF-Händlerinnen nachdenke, jetzt sehe ich ja viele, die, wie du beschrieben hast, die sich in der Mitte bewegen und so versuchen, alles abzudecken. Das hast du schon gesagt, dass der Trend ist eigentlich dahin, dass das, dass du siehst, dass das so ein bisschen verloren geht. Wie wichtig erachtest du denn, dass man sich klar positioniert und also was gibt es noch? Also mir fällt dann ein, ich kenne jemanden, der sich ganz klar auf Bikefitting und Sporträder fokussiert hat und da eine klare Position hat. Ich kenne andere, die sich auf Custom-Made oder auf nur E-Bike oder, also da gibt es ja viele Geschichten noch. Hältst du das für wichtig, wirklich so eine klare Positionierung einzunehmen oder sagst du, Mitte wird schwach, aber man kann da bleiben?
Hängt stark vom lokalen Markt ab und das, was auch meine Stärken sind. Aber die Themen, die du sagst, sind ja auch eine Spezialisierung, eine Qualitätsstrategie, eine Spezialisierungsstrategie. Ich habe zum Beispiel einen Händler, der sagt, ich verkaufe nur Räder mit Rennradlenker. Für mich ist das eine ganz klare Positionierung. Ich bin spezialisiert nur auf hochwertige E-Bikes. Auch das haben wir ja im VSF-Verband. Wenn ich jetzt, wir haben ja auch in Deutschland Flächen mit 10.000 Quadratmeter, die sagen, Auswahl, 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 Preis dran und wenig Räder, aber ganz viel zeigen in unteren Preislagen. Wir haben auch am Markt, wenn wir genau über diese Themen sprechen, Thorsten, beispielsweise mit den Cube-Läden, oder es gibt ja auch inzwischen Giant-Läden oder auch Flächen, die fast nur mit Riese Müller besetzt sind, wo ich eine klare Markenspezialisierung habe. Ja, es gibt auch Händler, die sagen immer stärker, ich mache verstärkt Werkstatt, oder wir haben ja auch VSF-Mitglieder, die nur Werkstatt machen. Auch das sind klare Spezialisierungen und genau darüber muss ich mir Gedanken machen. Ich muss es aber immer wieder nachschärfen, ich muss es immer wieder adaptieren. Und vielleicht macht es auch Sinn, irgendwann, wo sind wir jetzt wieder beim, so schließt sich der Kreis, zu sagen, ich möchte die Spezialisierung machen, dass ich nur die Werkstatt mache und ich bleibe beim Werkstatt und mache noch Barista nebenbei. Auch das müsste ich mir gut überlegen. Wenn der Markt die Chancen hergibt, dann macht das durchaus Sinn, ja.
Naja, ich glaube, es gibt einen Faktor, den wir noch vergessen haben. Es hat ja auch was mit den persönlichen Leidenschaften und Vorlieben zu tun. Also wenn der Inhaber oder die Inhaberin irgendwie auch von sich aus schon eine Motivation mitbringt, einen bestimmten Marktkern zu etablieren, dann ist es genau richtig. Also es geht um Authentizität, das Wort. Und das muss ja stimmen. Also es muss ja jemanden auch wirklich dieses Engagement füllen und das geht ja nur, indem man wirklich damit lebt, also das richtig gut lebt, das, was man dort vertritt.
Und ich möchte ergänzen, das Personal. Ganz klar, ja. Habe ich das Personal dazu? Also was sind meine Vorlieben, wo sind mein Personal gut? Unser emotionalstes Beispiel ist ja in der Radbranche meistens das Thema Rennrad. Ja, die es gut können, die es wollen, die Bock drauf haben, die selber Rennrad, das sind auch die meistens gut verkaufen. Und manche können damit gar nichts anfangen und verkaufen es gar nicht, ja, obwohl sie ein paar Buben drinstehen haben, weil sie einfach nicht dahinter stehen. Ja. Also das ist das Thema authentisch sein, das Thema einfach das zu verkaufen, was ich mag. Und da haben wir Glück in unserer Branche, das vielleicht auch nochmal an alle Zuhörer, an alle Radhändler da draußen, wir sind ja in der, ich sage immer, in der schönsten Branche der Welt und können emotionale Räder verkaufen. Und das müssen wir natürlich an Kunden transportieren. Und kann ich das mit meiner Strategie transportieren?
Okay, dann haben wir so ein bisschen die Punkte, die wichtig sind, damit es vorwärts geht. Geht es denn überhaupt vorwärts, Florian? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Also wie schätzt du das Jahr 25, wie schätzt du das ein? Also wie wird es uns gehen in diesem Jahr?
Ja, 25 einzuschätzen ist nicht leicht. Wir haben zum ersten Mal ein Plateau erreicht. Wir haben laut IFA und unseren Auswertungen 5% Minus und 23% gehabt im Markt, verhandelt ca. 1% Minus. Ich schätze, dass wir in 24 mit einem stärkeren Minus rausgehen. Und hättet ihr mich von dem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, die Warnschwemme geht Ende 24 vorbei. Aber ich glaube, wir haben noch eine gute Saison vor uns mit zu viel Ware am Markt. Ein großer Teil des Minus kommt sicherlich auch von den Preisabschriften, größtenteils von den Preisabschriften. Ich glaube, wir haben kein Absatzproblem, wir haben ein Lagerüberhangproblem, wir haben gerade unruhige Zeiten und ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Wahl am 23.02. wieder Ruhe reinkriegen würde. Das wird der Kickstart sein, danach haben wir einen späten Rosenmontag und bei vielen Fahrradhändlern geht es ja danach richtig meistens mit der Saison los. Hängt natürlich auch von der Topografie ab. Persönlich denke ich, wenn sich ein Fahrradhändler auf die Sachen, die wir beschrieben haben, konzentriert, also digital sichtbar sein, auf Werkstatt, das Thema Fokus Rohertrag, sprich Preisabschriften thematisieren, vielleicht auch trainieren, Verkaufsargumente, richtig positioniert ist und seine ganzen Prozesse im Griff hat und natürlich auch sehr gutes Personal, dann glaube ich, kann er sich behaupten am Markt und wir werden nicht mehr diese Zuwächse haben, die wir 2021, 2022 haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir wieder gute Ergebnisse, gute Stückzahlen einfahren können, wenn wir uns auf unsere Stärken beruhen und mittel- bis langfristig sprechen so gut wie alle Megatrends für die Radbranche. Ich glaube, dass bei Dienstradleasing noch nicht alles angekommen ist. Ich glaube, dass wir da noch ein Potenzial haben. Ich glaube, dass wir beim Thema Fitness einen großen Megatrend haben. Ich glaube, dass wir noch, das wissen wir alle, Stichwort Verkehrswende, viele Radwege gebaut werden können, auch wenn wir da vielleicht aktuell ein bisschen ausgebremst werden. Es gibt nur einen Megatrend, den ich sehe, der ein bisschen gefährlich für uns werden könnte. Das ist die demokratische Bevölkerungsentwicklung. Ich denke, aktuell spielt uns das total in die Karten. Die Babyboomer kommen jetzt ins Rentenalter, aber in 10, 15 Jahren sind die über 70. Das könnte tatsächlich ein Thema sein, aber wir wissen ja auch nicht, was in 10 bis 15 Jahren mit der Wirtschaft passiert. Alles in allem haben wir ein sehr gut positives, in einer positiven Branche, die sich gut mittelfristig bis langfristig gut entwickelt. Allerdings muss ich meine Hausaufgaben machen und ich muss wieder, das steht über allem, vertrieblicher denken und klar positioniert sein.
Also hatten wir als Verbändevertreter und bei uns kommen ja ganz viele Informationen an, schon früh gesagt, ich glaube Anfang der 20er bis 2030 ist das, was man als Trendentwicklung sehen kann für den Fahrradhandel und für die Fahrradwirtschaft, sehr positiv. Aber danke für deine Einschätzung, das gefällt mir, trifft das, was wir selber sehen, auch genau auf den Kopf.
Ich möchte dazu vielleicht noch eine Sache sagen. Natürlich hängt das stark aktuell von der persönlichen Situation ab. Wie voll ist mein Lager? Mit welcher Ware ist mein Lager gefüllt? Und da gibt es Marktteilnehmer, die brauchen sicherlich noch ein Jahr länger, aber wir müssen durch dieses Tal gehen. Und da hat dann sicherlich der eine oder andere mehr Hausaufgaben zu machen als der andere. Und manche, das spüre ich auch in der Beratung ganz stark, manche lokale Märkte sind auch ziemlich auf Deutsch, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt sage, versaut. Da wird immer noch mit Preisabschriften bis zum Abwinken agiert, dann ist es natürlich schwierig, auch für ein Qualitätskonzept nicht mit starken Preisabschriften zu arbeiten. Also ich spüre starke Unterschiede in unterschiedlichen lokalen Märkten.
Okay, Florian, das ist doch mal eigentlich eher ein positiver Ausblick und aber auch realistisch, weil besinnt euch auf eure Stärken, stärkt eure Stärken, Werkstatt, gut verkaufen, wenig Rabatte geben, wenn es irgendwie geht, Rohertrag im Blick behalten und wieder Vertrieb machen. Damit läuft das Jahr 2025. Ich glaube, dann haben wir alle viel zu tun und einen guten Job zu machen und dann läuft es wahrscheinlich auch einigermaßen oder vielleicht sogar gut. Ich bin ganz gespannt, was das Jahr 25 bringt und wünsche allen, die zuhören, natürlich, dass es auch so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Und Florian, das war schon mal ein schöner Ausblick und ein paar schöne Tipps. Hat mir sehr weitergeholfen. Dankeschön.
Pack das mal in dein Topcase.
Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Mensch, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Was habe ich zu tun? Und da gibt es eine Landkarte, da gibt es eine Map, da gibt es ein Beispiel für, das heißt Golden Circle. Hast du das schon mal gehört, Uwe?
Von dir habe ich das schon mal gehört.
Ich glaube, oder von Uwe hast du es schon mal gehört, glaube ich.
Ja. Das kann sein, ja, genau.
Das ist auch eine grafische Darstellung, dass man das mal ein bisschen einordnen kann und wie man sich wirklich an seinen Why ranarbeiten kann. Vielleicht stellen wir das einfach mal als PDF oder als Link zur Verfügung. Dann haben wir was fürs Topcase. Dann kannst du da wirklich mal reingucken und mal gucken, wie du dich der ganzen Sache top annähern kannst.
Ich würde sagen, das machen wir nicht nur vielleicht, sondern das machen wir wirklich unser Topcase.
Das ist der heiße Scheiß.
Also bei den ganzen traurigen Nachrichten, dass so viele Firmen insolvent sind, dann gibt es ja auch immer mal wieder richtig gute Nachrichten. Und ich fand eine richtig gute Nachricht, nicht nur für mich persönlich, ich finde auch insgesamt für die Branche, ist, dass Simplon gerettet ist und Simplon durchstartet und wieder richtig Gas gibt, oder?
Ja, unbedingt. Also das hat aber auch nicht nur damit zu tun, dass Simplon wirklich auch ein guter Partner des VSFs ist und der VSF-Mitglieder ist, sondern vor allen Dingen, das ist eine innovative Marke, das sind starke Produkte. Ich finde, die würden eine echte Lücke hinterlassen.
Ich habe ja damals, und das ist schon lange, lange her, Simplon bei mir mit aufgenommen, eigentlich nur wegen der Lieferantenbewertung. Also da ging es tatsächlich darum, um Montagezeiten und Lieferzeiten. Da waren die so sensationell gut mit einer 1, irgendwas Bewertung, dass ich gesagt habe, das ist interessant, das gucke ich mir an. Und dann waren das auch so mega geile Fahrräder und ich hatte auch gleich Kunden, die da total drauf abgefahren sind. Simplon ist nicht meine Massenmarke, aber ich brauche Simplon einfach auch immer mal, um wirklich ein innovatives, ganz weit vorne Produkt zu haben. Und bin total froh, dass ich die nicht aus dem Programm, das ich genommen habe, dass ich die nicht ausgelistet habe. Obwohl es in der Vergangenheit wirklich Schwierigkeiten gab mit Liefersituationen und EDV.
Verfügbarkeiten.
Genau. Und. Mhm. Verfügbarkeit auch, klar. Aber da, ich glaube, das Schlimmste waren immer Lieferverzögerungen. Das war für mich, der Super-GAU bei Simplon. Alles ist besser geworden und die sind auf einem guten Weg und haben, ich glaube, die haben ein super Team zusammen und ich bin da ganz zuversichtlich, dass es richtig gut vorwärts wird. Für mich ist das wirklich eine Firma, die man als den heißen Scheiß bezeichnen kann.
Ja, ich freue mich auch und bin sehr glücklich darüber, dass sie einen Investor gefunden haben. Weiter geht's.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Uwe, bis zum nächsten Mal müssen wir uns ja entscheiden, wo wir unsere Kreuzchen setzen, oder? Bei der Bundestagswahl.
Naja, du weißt, dass ich das schon gemacht habe innerlich, aber völlig klar, nächstes Mal geht's um die Wahl.
Ich bin noch gar nicht so ganz hundertprozentig entschieden.
Das ist ja mal ein extra Thema wert.
Das wäre ein extra Thema, aber ich muss irgendwie noch strategisch überlegen. Aber lass uns doch beim nächsten Mal mal ein bisschen drüber reden, ob für Fahrradhändler, für Fahrradhändlerinnen die Bundestagswahl entscheidend ist, was es zu bedenken gibt, wen oder was man irgendwie noch berücksichtigen sollte. Und dann lass es mal da zum Thema machen, oder?
So machen wir das.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.